Hallo, hier spricht Timo Latsch. Ich bin der stellvertretende Sportressortleiter von RTL. Der eine oder andere kennt mich vielleicht auch als Sportmoderator von NTV. Ich schaue also berufsbedingt sehr viele Nachrichten und bekomme im Moment ein ziemlich ungutes Gefühl in der Magengegend, wenn ich mitbekomme, was in den USA passiert. Aber auch hier in Europa, in Österreich, direkt in Deutschland vor unserer Haustüre. Es sind ganz sicher komplizierte, anspruchsvolle Zeiten, aber einfache Lösungen sind nicht immer die richtigen und garantiert sind Lösungen von 1933 die falschen. Und deswegen geht am 23.02. wählen, gib der Demokratie deine Stimme, Hashtag geh wählen.
Und das war die wunderbare Band Wolfpack mit VU und ECK hinten, also nicht wie die Wölfe, mit dem wunderschönen funkigen Stück Deantown. Und damit haben wir den ersten Part der Sendung überstanden und gehen ins Thema.
Online-Geister, Thema der Sendung.
Hallo, liebe Podcast-Hörer, willkommen und auch willkommen zurück, liebe Radiohörer auf Radio Korax bei den Online-Geistern. Wir sind beim Thema angelangt und das ist heute die Crowd, Mitgliedschaften, Paywall und Co.
Alles andere, genau. Und wie immer unsere drei Hinweise, wir geben einen ersten Impuls zum Thema. Für Feedback sind wir immer erreichbar und alle Infos zur Sendung bei onlinegeister.com und bei socialmediastatistik.de.
Genau.
Und inoffiziell ist es ja eigentlich auch ein kleines Reh, was wir jetzt ja heute machen.
Ja, wir weiten es ein bisschen aus. Es ging ja in Folge 7 vor inzwischen über 4 Jahren schon mal um Crowdfunding so generell, wenn die breite Masse ihr Geld einer guten Sache spendet, aber einer Gruppe, einer Person gibt. Und haben da auch schon gesprochen mit Sebastian Esser von Crowdreporter und von Steady.
Und da kommen wir heute auch mit drauf zurück und sprechen an der Stelle mit Manuel von Steady, der aber auch schon direkt gesagt hat, Steady ist jetzt kein Crowdfunding im klassischen Sinne. Insofern haben wir uns natürlich auch gefragt, was ist überhaupt eigentlich erstmal Crowd, was ist Funding, wie passt das alles zusammen, also die Übersicht.
Und vielleicht kurz, warum reden wir jetzt mit einer Person von Steady, warum laden wir nicht jemanden von Patreon ein?
Weil wir uns natürlich auch interessiert haben, einmal Steady als deutsche Produktion, so ein bisschen für den regionalen Anbieter und vor allem auch Steady, wir haben schon mal das Gespräch geführt vor 4 Jahren und jetzt, wie hat sich es in den letzten 4 Jahren entwickelt auch bei der Plattform? Da hat sich ja auch einiges getan, also die gesamte Szene, wie hat die sich entwickelt? Und da wollen wir jetzt auch erstmal einen kompletten großen Überblick geben, denn Crowdfunding ist nicht gleich Crowdfunding. Wenngleich man sagen muss, es gibt einen Bundesverband Crowdfunding e.V. und der Geschäftsführer Carsten Wenzlaff hatte schon mal in einem Interview, in dem Fall Quelle, die Elektropraktiker Magazin, Ausgabe 74 von 2020, zum Thema, wie man halt Crowdfunding umsetzen kann, hatte er schon mal gemeint, Zitat, wir haben die Schritte fürs Crowdfunding in einem kostenlosen Buch, The Almost Complete Guide to Crowdfunding, aufgezeigt. Den Link haben wir euch, liebe Online-Geister, direkt in die Shownotes mitgepackt, da könnt ihr euch schon mal zu allem belesen, was zum Thema Crowdfunding relevant ist, direkt vom Bundesverband Crowdfunding. Es gibt für alles in Deutschland einen Dachverband.
Ist ja auch ganz schön. Und dadurch geht dann darauf ein, dass es verschiedene Mythen rund um Crowdfunding gibt und auch viele verschiedene Herangehensweisen. Man sich auf jeden Fall umgucken sollte, welche Plattformen bieten was. Da gibt es immer einmal Dinge wie Steady oder Patreon, wo man einem Kreativschaffenden, einem Macher einer bestimmten Sache regelmäßig Geld hingibt, aber dann auch wieder Sachen wie Kickstarter oder Indiegogo, wo du einmalig einen Betrag zahlst, um am Ende ein einzelnes Projekt zu fördern, was ich dann aber auch wieder wiederholen kann vom selben Macher.
Und Crowdfunding ist auch etwas, was bei den Deutschen, also bei einer repräsentativen Zielgruppe, die befragt wurde, Quellen finden sich bei socialmediastatistik.de, in den Jahren von 2015 bis 2020, wie haben die Deutschen Crowdfunding ja akzeptiert, beziehungsweise haben Deutsche schon mal Crowdfunding-Projekte unterstützt? Wenn ja, zu welchen Anteilen? Und da muss ich sagen, das hat sich durchaus entwickelt.
Genau, also befragt wurden 1000 Personen ab 18 Jahren aufwärts und es hat so bei 7,3% 2015 bis 9% 2016 sich dann so bei knapp unter 12% eingependelt über 2017, 2018, 2019 und ist dann letztes Jahr 2020 auf über 15% angestiegen, Anteil an Volljährigen, die schon mal an sich an Crowdfunding beteiligt haben, dort jemandem Geld gegeben haben, im Voraus im Prinzip.
Wahrscheinlich der Corona-Effekt, Stichwort Kreativschaffende, die natürlich auch gerade durch die ganzen Lockdown-Pandemiesituationen das Problem hatten, ja nicht auftreten zu können beispielsweise. Also Bands, die nicht spielen konnten, Künstler, die ihre Kunst halt nicht präsentieren oder verkaufen konnten im klassischen Sinne, sind dann vielfach, da gab es auch einiges an Berichterstattung, sind vielfach dann natürlich auf digitale Kanäle ausgewichen und das hat offensichtlich auch das Crowdfunding beflügelt, denn mal grob gerechnet von 11 auf fast 16%, also gut die Hälfte plus minus nochmal etwa gewachsen, das Ganze, was jetzt den Anteil angeht. Also ist durchaus ein bisschen Sprung an der Stelle.
Das als erster Überblick, gleich noch mehr zu den verschiedenen Typen von Crowd und Crowdfunding, die man dort betreiben kann. Zunächst einmal so die Urfassung von Crowdfunding sind im Prinzip Steuern und dazu haben die Beatles vor ewig langer Zeit schon mal ein Lied gemacht. Hier ist Taxman. Die Beatles mit Taxman und von Steuern kommen wir zu einer anderen Art finanzieller Unterstützung, da wir ja leider immer noch in einer Gesellschaft leben, die auf Geld angewiesen ist.
Online-Geister. Thema der Sendung.
Crowdfunding. Subscription Services. Und nachdem wir einen Überblick gegeben haben, was man sich darunter denn vorstellen kann und wie das an der Gesellschaft bereits angekommen ist, kommen wir jetzt zu den verschiedenen Formen, wie man seine Lieblingskreativschaffenden oder generell Personen, die was machen, unterstützen kann oder wie ihr, wenn ihr etwas unterstützt, euch Geld beschaffen könnt von euren Fans, von euren Unterstützern.
Und da wollen wir jetzt natürlich auch einen Überblick geben, nicht nur zum Begriff des Crowdfunding, sondern halt eben auch, was macht die Crowd an sich eigentlich? Also was gibt es da alles für, ich sag mal, Geschmacksrichtungen der Crowd? Und da ist Crowdfunding, glaube ich, so das bekannteste Ding an sich. Und da aber auch gibt es natürlich Unterkategorien, Kataloge, Einteilungen, was weiß ich nicht alles. Ich würde sagen, Tristan, gib es einfach mal kurz von oben nach unten durch, was für verschiedene Spielarten von Crowdfunding es
gibt. Ja, du hast dir ja schon eine schöne Übersichtliste gemacht. Crowdonation. Damit fangen wir, glaube ich, alphabetisch ganz vorne an. Das ist eine Spende ohne direkte materielle oder finanzielle Gegenleistung. Man wird natürlich dann in der Regel eine Person unterstützen, deren Inhalte man bereits konsumiert. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich einfach irgendwem eine Spende gebe und eine Band zum Beispiel, aber dann die Musik von der höre.
Andere Variante wäre dann das sogenannte Crowd-Supporting. Also das ist dann klassisches Crowdfunding oder auch belohnendes Crowdfunding. Also die Unterstützer erhalten eine ja nicht finanzielle Dankesgabe, zum Beispiel eine Kopie des Projektergebnisses, vielleicht die CD einer Band oder Vergleichbares. Mhm. Also dieses Crowd-Supporting ist das, was man eigentlich 9 von 10 Fällen meint, wenn man von Crowdfunding spricht. Das ist dieses Supporting einfach.
Klassische Gegenleistung, die ich am häufigsten sehe und ich bin da auch schon mal dann aufgetaucht, dass dann am Ende des Buches, das man gefördert hat oder am Ende des Videos, das man unterstützt hat, in den Credits auftaucht als mit freundlicher Unterstützung von. Und das ist dann eine ganz lange Liste mit aktuellen Patreon-Subscribern, Kickstarter-Unterstützern etc. Crowdlending wäre das nächste. Da verleiht die Crowd nur Geld an die Projektinitiatoren und das Geld wird dann später zurück ausgezahlt.
Dann gibt es noch das Crowdinvesting, also investierendes Crowdfunding. Die Unterstützer des Projektes erhalten halt Anteile am Projekt. Also klassisches Investment, wie man es von Aktienpaketen zum Beispiel kennt. Also dass man halt eben Investitionen in ein Unternehmen oder in dem Fall in einen Künstler, in ein Projekt setzt. Und man bekommt dann halt zum Beispiel einen prozentualen Anteil am Projekt. Also wird dann beispielsweise auch an den Gewinnen mitbeteiligt.
Das ist, denke ich, das, was die klassischen Investoren am ehesten sehen wollen, wenn man sein Geld irgendwo hingibt und am Ende mehr Geld wieder zurückbekommt im Idealfall, was die meisten Crowdfunding-Projekte, glaube ich, so gar nicht haben. Die haben dann eher die nicht finanziellen Gegenleistungen oder einfach nur 1:1 wieder Zurückzahlung.
Und auch noch natürlich die Unterscheidung zum klassischen Investment, dass man hier halt eben auch wieder die sogenannte Crowd hat, also quasi ganz, ganz viele Mikroinvestoren und hat eben nicht wenige große Investoren, genau. Eben, sondern viele
mehr,
kleine.
Mehr Einzelpersonen, die wirklich nur Einzelpersonen Gehälter, Ersparnisse haben und nicht eine ganze Bank oder ein Unternehmen, das irgendwo das Geld reingibt.
Und die letzte Form wäre noch das sogenannte Peer-to-Peer-Lending. Also die Anleger verleihen Geld an Unternehmen und das wird dann halt eben mit Zinsen zurückgezahlt, also am ehesten vergleichbar mit so einem klassischen Bankkredit an der Stelle. Das zu den verschiedenen Untertypen, die es beim Crowdfunding gibt. Wichtiger Hinweis, Disclaimer für alle, also auch euch Online-Gäste da draußen, wenn ihr im Bereich Crowdfunding mal tätig werden wollt, immer bedenken, Wenn ihr das in irgendeiner Form beruflich macht oder damit über gewisse finanzielle Grenzen, so um die 2000 Euro im Jahr kommt, ist das für die Steuer und die Steuererklärung durchaus ein relevantes Ding, weil es am Ende ja um Geld geht und naja, da hört ja auch um die Freundschaft auf.
Man bekommt ja Geld, das muss ja ganz einfach wissen, wo das herkommt. Haben wir gerade noch mit den Beatles nochmal schön gehört, der Taxman kommt vorbei.
No. Und andere Typen gibt es übrigens auch noch, sowas wie Crowd-Testing, wo quasi einfach die, ja, sagt man ja schon, wo das Testen von Produkten beispielsweise an die Crowd weitergegeben wird. Oder Crowd-Voting, wo es dann um Feedback sammeln geht zu Dingen. Oder auch sogenanntes Crowd-Engineering, also wo du wirklich quasi, ähnlich wie bei der Wikipedia, wo dann ganz, ganz viele Lexikon-Profis dann plötzlich dabei sind oder Artikel zusammenschreiben, kann man beim Crowd-Engineering zum Beispiel Bauprojekte in die sogenannte Crowd geben, die dann halt gemeinschaftlich an dem Ganzen arbeiten. Auch wieder alles mit Vor- und Nachteilen verbunden, aber diese Formen gibt es, die gibt es auch durchaus schon in der Praxis hier und da. Da auch Frage an euch, liebe Online-Gäste draußen, euch davon schon mal etwas in der Richtung begegnet. Also ich finde persönlich jetzt Crowd-Engineering ganz, ganz spannend, weil ich mir das noch am wenigsten so praktisch vorstellen kann. Ich
habe da irgendwie das Bild vor Augen, dass die der Leute für umsonst arbeiten. Dass man sagt, hier, macht mal, habt da Spaß dran. Und dann entwickeln die irgendwas Neues, arbeiten an irgendwas, womit dann die andere Person dran Geld verdient. Also ja, natürlich, wenn man das transparent macht und man jemanden unterstützen möchte, dann macht man das vielleicht sogar gerne für den in seiner Freizeit, auch ohne Gegenleistung, finanzielle Gegenleistung. Aber so ein bisschen habe ich dann so ein leichtes Geschmäckle von, ah, das machen die bestimmt aus Spaß umsonst.
Kann durchaus der Missbrauch des Prinzips mit sein. Generell geht es aber natürlich darum, dass man so ein System einfach halt in die Öffentlichkeit gibt. Also ich mache es zum Beispiel auch bei mir im Unternehmen, also bei unserem bei unserer Homeoffice Cloud, die wir bei der Seminar jetzt gerade mit aufziehen. Da haben wir halt auch sehr, sehr viele Crowd-Elemente drin. Das ist zwar so ein bisschen unter der Glocke, weil das halt eben so exklusive Communities bei uns sind. Aber da stelle ich halt auch zum Beispiel Videos, wenn wir da halt neue Lehrinhalte erstellen, stelle ich das halt auch erstmal bei uns in die Communities mit rein, hole mir da das Feedback, also auch eine Form in dem Fall vom Crowd-Testing, könnte man sagen. Und das ist dann auch für uns einfach der Mehrwert, dass wir sagen, okay, wir kriegen schon mal Feedback von den Leuten. Die Leute kriegen dann natürlich Informationen, ihren Wissensmehrwert und wissen halt auch gleich, das, was sie als Feedback geben, dient ja auch dazu, so ein Produkt besser zu machen. Best-Case-Szenario, wie man es jeweils umsetzt, das ist natürlich eine andere Sache, aber ich glaube, wir können uns alle sicher sein, dass Crowdfunding definitiv etwas ist, was gekommen ist, um zu bleiben, was auch durchaus wächst. Und da gibt es auch inzwischen ganz, ganz viele verschiedene Bezahlmodelle.
Auf jeden Fall. Also kommen zu bleiben sieht man daran, dass große Social-Media-Plattformen das schon seit einer ganzen Weile auch für sich entdeckt haben. Was ich mir vorher nicht gar nicht so bewusst war, Facebook kann ja auch an die nicht nur, dass Facebook selbst sich die Taschen voll macht oder Geld verdienen mit der Plattform, die sie anbieten.
Aber eher mit Werbeanzeigen an der Stelle. Ja,
Werbeanzeigen, aber auch Facebook-Nutzern die Möglichkeit gibt, mit ihrem Social-Media-Engagement Geld zu verdienen.
Noch ein Ding, was ich persönlich da sehr, sehr spannend finde, da war Facebook schon vor 2 Jahren mit reingegangen, dass es halt die Facebook-Gruppen stärken möchte. Und da gibt es inzwischen halt auch so Abo-Gruppen, Subscription-Groups. Also wenn ich eine tolle Community habe und die sind halt eben vor allem bei Facebook aktiv, dann kann ich als Creator halt auch eine spezielle Facebook-Gruppe aufmachen, die nur für Bezahlabonnenten da ist. Also ich kann nicht einfach so Mitglied einer Gruppe werden, sondern ich muss quasi dafür bezahlen, Mitglied dieser Gruppe zu werden. Und da sollen halt eben auch die Gelder, die da fließen, anteilig dann eben an die Creator, also an die Gruppenbetreiber ausgezahlt werden, was Facebook bislang sehr, sehr selten gemacht hat mit seinen Plattformen.
Instagram? Im Prinzip ja auch Teil von Facebook, bietet das sich auch auf der Plattform mit an, mit Badges, das sind Live-Videos, Nutzer, also die Nutzer, die zugucken, Badges erwerben können, um die Creator zu unterstützen oder eben, dass eine Nutzer, Instagram-Nutzer Werbung bei sich schalten und dann einen Anteil bekommen von den Einnahmen.
Quasi so eine Art Digital-Klingelbeutel, den man dann rumgehen lassen kann.
Genau, sehr ähnlich auch bei YouTube, wo natürlich ebenfalls Werbeeinnahmen, YouTube schaltet ja, das wissen wir da unterwegs, seit eine Menge an Werbeanzeigen, die von 5 Sekunden bis, ich habe letztens ein Werbevideo gesehen, das ging 3/4 Stunde. Ich konnte vorher überspringen, aber der Werbeblock war 3/4 Stunde. Zum Beispiel die. Okay, auf jeden Fall sollte dann davon auch die Werbeeinnahmen an den Kanal ausgezahlt werden, der diese Werbung bei sich eben schaltet. Man kann aber auch direkt beim Kanalmitgliedschaft, quasi Mitglied werden in dem Kanal, einen monatlichen Betrag zahlen, ähnlich wie es auch Twitch anbietet. Und da sind wir dann schon ganz nah bei den Sachen wie Patreon oder Steady oder OnlyFans, dass du einen festen monatlichen Betrag an deinen, ja, an den Kanal bezahlst, an die Ersteller bezahlst.
In sehr ähnliche Richtungen gehen dann inzwischen zum Beispiel auch Snapchat, TikTok, verschiedene andere Plattformen, Alle Details, das würde nämlich ansonsten hier einfach den Rahmen sprengen, haben wir euch mal zusammengefasst, findet ihr in den Shownotes zur Sendung onlinegeister.com/Folge 058. Und ich glaube, zusammenfassend lässt sich dazu auf jeden Fall erstmal sagen, dass die Social Media Plattformen inzwischen viele Möglichkeiten des Geldverdienens mit anbieten. Aber das hat für mich ja wiederum so ein Geschmäckle, denn das ist meistens ja nicht wirklich unabhängig, auch nicht unbedingt fair. Nee. Gerade Facebook, da wird sehr, sehr viel drüber diskutiert, wie fair da die Bedingungen sind denn für die Creator. Also es ploppen halt auch viele Alternativen raus.
Ja, also ich muss kritisch anmerken, ich sehe es vor allem auf YouTube, dass Personen, die ich sehe, die im Prinzip für die YouTube der Vollzeitjob ist, weil die so aufwendige Videos produzieren mit Recherchen etc., dass es für die einfach Vollzeitjob ist, von YouTube nicht genug Geld über Subscriptions und Erwerbeeinnahmen zurückbekommen, dass sie eben auf andere externe Dinge angewiesen sind.
Und die können dann zum Beispiel Abo-Mitgliedschaften, Subscription-Pages etc. mit sein. Da verweisen wir auf zwei Beiträge vom Deutschlandfunk Kultur. Einmal zur Abo-Plattform Substack, hatten wir in unserer letzten Folge auch schon mal kurz erwähnt. Untertitel Retten, Bezahlen, Newsletter, den Journalismus. Und das andere zum Thema OnlyFans, wird Pornografie im Internet endlich fair? Beide Links packen wir euch in die Shownotes und weitere Alternativen nur mal in loser Reihenfolge aufgezählt. Steemit, S-T-E-E-M-I-T. Da wird statt Likes, die man bei Social Media vergeben kann, wird einfach eine Spende getätigt anstelle. Auch, denke ich, recht bekannt, PayPal.me, einfach so eine Variante von PayPal, wo man halt auch die Leute einfach unterstützen kann.
In PayPal eingebunden, kriegst einen Link, klickst du drauf, zack, bezahlst du Geld.
Genau. Flatter.
Link. Genau wie Flatter, mach das Gleiche. Und außerdem eben die ganze Menge an Paywalls, die Zeitungen ja inzwischen gemacht haben, als Alternative zum Zeitungsabonnement. Du willst diesen ausführlichen, gut recherchierten, gut geschriebenen Artikel lesen. Wäre nett, wenn du einen kleinen Betrag da lässt, damit wir unsere Journalisten bezahlen können.
Und da gibt es auch ganz, ganz viele. Also sei es jetzt bei der Süddeutschen mit dieser S-Plus-Mitgliedschaft, bei der Taz, dieses Taz-Zahle-Ich-Abo-Mitgliedsmodell. Insofern einfach mal bei einer beliebigen Tageszeitung schauen, da findet ihr einiges. Und darüber hinaus gibt es halt auch noch sogenannte Mitgliedschaftsseiten, wie zum Beispiel Patreon, vor allem im US-amerikanischen Raum, oder Steady, was aus Deutschland kommt. Und mit Steady haben wir schon gesprochen und tun es heute auch nochmal. Und zwar mit dem guten Manuel Kronenberg.
Genau, du hast ihn online im Homeoffice interviewt und hören wir mal, was der gute Manuel zu sagen hat.
Manuel, wir hatten bei den Online-Geistern schon vor 5 Jahren mal mit euch zu tun gehabt. Damals im Gespräch der gute Sebastian, als Steady ja wirklich noch sehr, sehr junges Unternehmen gewesen ist. Wie haben sich die letzten 5 Jahre seit 2016 da bei euch eigentlich entwickelt? Also vor allem erstmal, wie viele Mitglieder hat Steady eigentlich heute? Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
Im Team sind wir mittlerweile sogar 32 Leute. Also genau, als ihr vor 5 Jahren gesprochen habt, da waren es, glaube ich, höchstens 7 oder so. Also das hat sich schon tatsächlich rasant entwickelt. Ich bin erst seit 2 Jahren dabei. Da waren es schon natürlich ein paar mehr. Aber für mich hat sich es natürlich auch krass angefühlt, so zu sehen, das Team wächst stark. Es hat sich innerhalb von 2 Jahren wirklich auf die Anzahl von 32 eben erhöht und es sind auch sehr viele Leute aus vielen verschiedenen Ländern dabei. Also ich glaube, wir sind mittlerweile aus 13 verschiedenen Ländern.
Und eure 32 Mitarbeiter aus 13 Ländern betreuen dann wie viele Steady-Mitglieder? Also wie groß ist eigentlich die Community bei euch inzwischen?
Zahlende Mitglieder sind schon über 100.000, sind 110.000, um genau zu sein. Und genau, also die zahlen auch inzwischen an Publisher sind es über 1.000, das sind quasi 1.100, die Geld verdienen bei uns.
Wo wir auch gerade schon vom Geld reden, bei euch verdienen ja nicht nur die Publisher, zum Modell kommen wir gleich nochmal, sondern am Ende verdient ja Steady auch. Wie finanziert ihr euch eigentlich auf der Plattform?
Ganz generell muss man natürlich sagen, dass wir immer noch auf Investorengelder angewiesen sind, aber auf lange Sicht ist das Geschäftsmodell, dass wir an diesen Mitgliederzahlungen natürlich mitverdienen und das ist auch so der Weg, den wir gehen, dass wir zusammen mit den Publishern wachsen und das ist auch natürlich unsere Mission, dass wir den Publishern helfen, mit ihnen wachsen und wenn sie verdienen, verdienen auch wir und um konkret zu sein, sind es quasi 10% der Zahlungen, die Publisher erhalten, die gehen dann an uns.
Und als Publisher bei Steady kann ich ja verschiedene Projekte einstellen. Wir sind ja auch mit dem Social Media Blog Social Media Statistik unter anderem bei euch mit vertreten, haben da auch schon so ein, zwei kleinere Unterstützer gesammelt und können die Plattform bei euch ja mit nutzen, um halt eben da an Gelder zu kommen. Also indem wir halt sagen, wir haben ein Projekt und liebe Leute, wollt ihr das unterstützen? Das kann man ja dann als was eigentlich konkret betrachten bei Steady. Also macht ihr Crowdfinancing, Crowdsourcing, Crowdfunding? Gibt es da einen offiziellen Begriff an der Stelle?
Ja, also tatsächlich ist der Begriff Crowdfunding sogar sehr unpassend. Also es ist eigentlich gar kein Crowdfunding. Es wird natürlich stellenweise immer noch so ein bisschen damit verwechselt und Leute fragen, was ist jetzt der Unterschied? Was wir aber machen, sind quasi Mitgliedschaften anbieten. Also Publisher können zu uns kommen, um Mitgliedschaftsprogramme zu starten. Und das ist insofern schon mal ein Unterschied, dass es quasi im Gegensatz zu Crowdfunding eine nachhaltige Unterstützung ist. Das heißt, die Mitglieder, die jetzt Publisher unterstützen, tun dies regelmäßig. Entweder zahlen sie jeden Monat irgendwie einen Beitrag oder sie tun es sogar jährlich. Das ist eben auf eine sehr lange Zeit angesetzt. Deswegen, das ist quasi schon mal so der größte Unterschied, dass es eben nicht so eine einmalige Sache ist. Und die andere Sache ist eigentlich, dass auch dieser Begriff Crowd schon fast nicht mehr so richtig zutreffend ist. Also wir reden immer so von der Community. Das heißt, das sind die Leute, die Publisher folgen, die jetzt den Podcast hören, Magazin lesen und die sind sehr treu, die sind da lange dabei, die mögen quasi das Medium sehr, sehr gern und das ist auch der Grund, warum sie ja dafür bezahlen und deswegen sprechen wir von einer Community und auch eigentlich gar nicht so richtig von einer Crowd. Crowd klingt auch schon wieder so fast schon so anonym und irgendwie so wie eine riesige anonyme Masse und deswegen eher tatsächlich Community und Mitgliedschaften.
Aber jetzt mal runtergebrochen auf ein Etikett. Wie würdet ihr das, was ihr bei Steady macht, dann bezeichnen? Abo-Mitgliedschaften oder was wäre so ein Begriff dafür?
Mitgliedschaften.
Okay, schlicht und ergreifend. Also man kann ein Mitglied bei euch werden, beziehungsweise halt eben für den entsprechenden Publisher und Punkt aus. Das wäre so euer Statement anstatt auch, wie ihr es nennen würdet.
Genau, also wir sagen natürlich immer, wir helfen Publishern dabei, Mitgliedschaftsprogramme aufzubauen. Was sie bei uns machen können, ist eben, sich so eine nachhaltige Finanzierung zu sichern durch Mitgliedschaften. Und das Ziel ist, dass sie eben unabhängig sind und unabhängig publishen können. Und das ermöglichen wir denen.
Okay, und viele von euren Publishern, wie es ja beim Steady-Sprech heißt, sind ja, denke ich mal, auch selbstständig, freiberuflich oder in irgendeiner anderen Form in dem Bereich tätig. Wie setzt sich da die Publisher-Landschaft bei euch eigentlich zusammen?
Also das ist ganz unterschiedlich. Wir haben halt zum Beispiel auch, wir haben tatsächlich auch Redaktionen da. Das sind natürlich keine riesigen Redaktionen, wie das jetzt bei großen Zeitungen der Fall ist. Aber wir haben eben Online-Magazine, da sind schon teilweise auch 10 Leute oder sogar noch mehr dabei. Viele sind aber auch Einzelkämpfer und was die sonst genau machen, ist natürlich sehr unterschiedlich. Aber du hast natürlich recht, dass es viele Selbstständige sind, es sind freie Journalisten, die sich dann eben dadurch nochmal so ein eigenes Projekt und nochmal ein zusätzliches Standbein aufbauen. Es gibt aber natürlich auch Leute, die irgendwo fest angestellt sind und dann nebenher noch ein Projekt starten und genau da sich eben auch noch ein zusätzliches Standbein aufbauen.
Am Ende ist es für den Publisher aber so, dass diese ja erstmal bei Steady halt eben Publisher werden, also halt eben ein Konto dort anlegen und am Ende ihr denen ja dann auch die ganzen, ja halt eben ja, Mitgliedschaftsgebühren, also die Überweisungen kommen ja am Ende zentral von euch. Deswegen auch Stichwort Scheinselbstständigkeit. Wie handhabt ihr das eigentlich bei Steady?
Wie meinst du das, Scheinselbstständigkeit?
Das könnte ja durchaus ein Vorwurf von vielleicht Finanzämtern sein. Also dass am Ende ja quasi Steady der einzige Geldgeber sein könnte für manche der Publisher. Gab es da schon mal irgendwie Vorfälle oder wie wird das bei euch umgesetzt, dieses Thema? Ist das überhaupt ein Thema?
Nee, soweit ich weiß, ist das jetzt gar kein Thema bei uns. Also die Publisher, die das machen, die müssen natürlich steuerlich das alles regeln. Die brauchen eine Steuernummer, die brauchen alles, was sie dafür brauchen, um eben diese Einnahmen erzielen zu können. Aber mit Scheinselbstständigkeit oder sowas hatten wir eigentlich noch nie Probleme.
Wichtiger Merksatz jetzt für unsere Hörer, die Steady-Mitglied werden möchten. Es entbindet euch nicht von der Steuererklärung. Und in dem Kontext gleich andere Frage. Seit 2017 gibt es in der Europäischen Union eine Richtlinie mit Mindeststandards für unter anderem Gig-Worker, was allerdings nur für reguläre Angestellte momentan gilt, also nicht für Selbstständige. Ist da bei euch schon mal eine Behörde aufgeschlagen, die gemeint hat, hier, Steady, ihr zahlt ja diese und jene Person vor allem das Geld, seid also quasi der Arbeitgeber und habt dann auch bestimmte Pflichten einzuhalten. Gab es da schon mal irgendwie Stress mit öffentlichen Stellen?
Ganz grundsätzlich ist es bei uns ja eigentlich kein Gigworking. Also es ist nochmal ein bisschen anders. Das Gigworking, was man so kennt, das sind ja dann so Plattformen wie Upwork zum Beispiel. Das ist, glaube ich, die größte, wo sich dann eben Arbeitende anmelden können, um Aufträge von AuftraggeberInnen anzunehmen. Das heißt, die Plattform vermittelt da zwischen diesen beiden. Bei uns ist das ja ein bisschen anders. Wir sind nur der Mittler beim Verkauf dieser Mitgliedschaften. Das heißt, es ist die Leute, die zu Steady kommen, die Publisher sind, die sind ja keine Gigworker. Das heißt, insofern ist da schon ein großer Unterschied.
Klassisches Beispiel für Gigworker wären ja zum Beispiel Musiker, die jetzt auch durch die Corona-Pandemie keine Aufträge mehr bekommen, sich dann vielleicht denken, dann gehe ich doch ins Digitale und organisiere meine Konzerte künftig vielleicht über Plattformen wie Steady. Passt das überhaupt zu eurem Konzept, was ihr bei Steady verfolgt?
Also ganz grundsätzlich, vom Modell her würde das passen. Es ist aber, da muss es ein bisschen anders sehen. Also das Modell ist, wie gesagt, gar kein Crowdfunding, sondern eine regelmäßig wiederkehrende Unterstützung durch Mitgliedschaften. Das heißt, ein Musiker kann auf jeden Fall zu Steady kommen und halt sagen, ich brauche Unterstützung, um meine Kunst zu machen, ich möchte ein neues Album aufnehmen, ich brauche aber Geld für Equipment und so weiter. Kann dann einen Aufruf starten an die Fans und dann eben Mitgliedschaften anbieten. Die Fans schließen dann Mitgliedschaften ab und können eben den Musiker oder die Musikerin regelmäßig unterstützen. Insofern ist es aber eben dieser Unterschied da zum Crowdfunding, weil bei Crowdfunding würdest du dann vielleicht eher sagen, ich habe ein ganz großes Projekt, ich will irgendwie eine Doku aufnehmen und dafür brauche ich 100.000 Euro und diese 100.000 Euro muss ich jetzt bis da und dahin zusammenbekommen. Und das ist quasi so einmal ein großes Ding, das man dann finanzieren will und das ist eben der Riesenunterschied. Und insofern können aber Musiker trotzdem natürlich zu Steady kommen. Es machen aber eher weniger. Also unser Fokus ist tatsächlich mehr Richtung Journalismus.
Also ist bei Steady weniger dieser Fokus halt eben auf kurzzeitige, projektbezogene Sachen, sondern wirklich auf eben eine langfristige Unterstützung. Wo seht ihr da bei euch vor allem die Vorteile und wie ist der Markt da eigentlich aufgestellt?
Also was man wahrscheinlich, was viele kennen, ist Patreon. Also Patreon gibt es ja auch schon länger in den USA. Da ist es ein großes Unternehmen, die ja vor allem auf YouTube sehr präsent sind, weil einfach YouTuberInnen das viel nutzen. Und die machen im Prinzip genau das auch. Also die bauen auch auf regelmäßige Unterstützung und bieten eben diesen Creators, wie sie es auch nennen, eine Plattform an, wo sie sich nachhaltige Unterstützung holen können. Es gibt da noch viele andere Plattformen, die auch in andere Richtungen gehen, die andere Nischen besetzen. Ich meine, Substack zum Beispiel ist natürlich sehr bekannt. Das ist eher für AutorInnen und für Newsletter-AutorInnen gedacht. Und Steady, wir besetzen im Prinzip so jetzt so auch unsere ganz eigene Nische. Aber alle haben so gemeinsam, dass sie Creators ermöglichen, ihre Arbeit zu monetarisieren.
Substack hattest du ja gerade schon erwähnt, die so im Bereich von Newsletter-Abos mit tätig sind. Also wir sprechen natürlich immer von bezahlten Abos. Ich habe ja gehört, vor kurzem wurde ja bei euch auch ein Newsletter-Feature mit integriert. Was gibt es da generell aber noch darüber hinaus bei euch?
Im Prinzip bieten wir ein ganzes Bündel so an Möglichkeiten an. Also wie du schon angesprochen hast, wir sind jetzt vor kurzem mit der Publishing-Plattform im Prinzip an den Start gegangen. Man kann jetzt einfach sein eigenes Projekt starten bei Steady und auch seine Inhalte veröffentlichen, Newsletter versenden und darüber hinaus kann man natürlich dann seine Inhalte auch monetarisieren und da bieten wir ganz viele verschiedene Tools an, wie du das machen kannst. Also du kannst zum Beispiel, wenn du ein Online-Magazin hast, eine Paywall einbauen. Wenn du einen Podcast hast, kannst du einen exklusiven RSS-Feed anbieten, sodass du halt deinen zahlenden Mitgliedern exklusive Episoden anbieten kannst. Da gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Tatsächlich ist aber auch ein großer Teil der Publisher, die Steady nutzen, so aufgestellt, dass sie gar keine Mitgliedschaften anbieten. Das heißt, die bauen einfach nur auf die Unterstützung. Die sagen, sie brauchen diese finanzielle Unterstützung, um mit ihrer Arbeit weitermachen zu können. Und die Fans sind dann meistens auch bereit, es zu tun. Sie zahlen dann, weil sie wollen, dass dieses Projekt weitergeht. Also es ist oft ist da gar nicht dieser Wunsch nach Gegenleistungen da.
Das nimmt ja auch schon mal ein bisschen Druck von den Leuten weg, dass man nicht zwangsweise immer mehr Content, seien das jetzt Podcasts, seien das Bilder, die man zeichnet oder sonst wie, dass man halt immer mehr hinter zum Beispiel einer Paywall verstecken muss. Man kann also bei Steady, und das wird ja auch gemacht, dann den Leuten einfach sagen, hier, Leute, damit ich weitermachen kann, brauche ich eure Unterstützung.
Genau, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, weil das haben tatsächlich auch viele Publisher diese Sorge. Das kriegen wir dann natürlich auch mit in unseren Gesprächen mit ihnen, dass viele dann sagen, ja, ich kann das nicht machen, ich kann keine Mitgliedschaften anbieten, weil dann muss ich ja ganz viele Extras anbieten und dafür habe ich die Zeit gar nicht. Und das ist tatsächlich was wir oft mitkriegen, wo wir den Publishern dann oft erstmal die Sorge nehmen müssen und dann halt auch sagen müssen, ja, pass auf, muss gar nicht unbedingt was extra anbieten. Und vielleicht kann ich ein Beispiel nennen. Zuletzt habe ich nämlich auch mal Joscha Sauer, den Cartoonisten mit den Nicht-Lustig-Cartoons, interviewt. Und der hatte genau dieses Problem. Der wollte das ganz lang nicht machen aus diesem Grund. Und letztlich hat er dann im Gespräch mit uns eine Lösung gefunden, wo er sagt, er bietet zwar schon Extras an, aber die sind so minimal gehalten, dass er nicht viel Aufwand hat. Und diese Extras bieten natürlich dann Mitgliedern extra Anreiz, um ihn zu unterstützen. Aber eigentlich ist die Hauptmotivation der Mitglieder, dass sie einfach seine Arbeit toll finden, dass sie wollen, dass er weitermacht und sie unterstützen ihn einfach, ohne da jetzt irgendwie einen Gegenwert zu erwarten.
Wo, Manuel, kann man euch im Internet finden?
Ja, also natürlich unsere Homepage, das ist steadyhq.com oder auch steady.de einfach. Und natürlich sonst überall, wo man sonst eben auch die Unternehmen findet, auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram und so weiter.
Crowdfunding ist ja meistens der sehr kurzfristige Fokus. Eine mögliche Alternative, vor allem auch mit langfristigen Mitgliedschaften zur Unterstützung, kann dann zum Beispiel Steady sein. Manuel, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank auch. Ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein.
Ja, vielen Dank auch von mir, Manuel, dass du dir Zeit genommen hast, was hier im Interview zu erzählen. Das war's zum Thema der Sendung. Und als letzten Musik musste ich daran denken, dass man im Prinzip auch ein leichtes Risiko eingeht mit der Investition sowieso, mit einem Crowdfunding-Projekt, wenn das Geld nicht zusammenkommt, wenn das Projekt am Ende anders aussieht, als man sich gehofft hat, wenn man über Steady einen Creator unterstützt und der am Ende doch nichts mehr produziert. Und über Risiko, da kennt sich die Band Coppelius natürlich sehr gut aus. Und deswegen jetzt von Coppelius Risiko. Coppelius mit Risiko oder anderem das Risiko, was man eingehen kann, wenn man Crowdfunding unterstützt, hoffentlich natürlich nicht. Es gibt viele gute Projekte, sind wir da auf vieles eingegangen und sind jetzt am Ende der Sendung angekommen und das heißt Zeit fürs Feedback.
Online-Geister. Feedback.
Und das Feedback ist diesmal von Micha2211. Zitat, sehr vielfältig, breit gefächerter Podcast, dort werden mehrere Themenbereiche behandelt, Daumen hoch Emoji. Micha, vielen, vielen Dank.
Vielen Dank auch von mir, Micha2211. Wie gesagt, heute ging es um Mitgliedschaften, Crowd, Paywall etc., Subscription Services. Wir haben ja eben alles gehört diesbezüglich.
Und wie immer die Shownotes, Infografiken und mehr einmal bei uns auf der Webseite und auch immer monatlich in unserem exklusiven 2-Minuten-Briefing unter onlinegeister.com/newsletter zu beziehen. Alle Songs aus der Radiofolge verlinken wir auch in unserer Spotify-Playlist. Und ganz wichtig, unser Feedback an euch, an dich, liebe Hörer. Danke dir fürs Zuhören. Das ist uns auf jeden Fall immer sehr wichtig. Und wenn du irgendwelches Feedback hast, wenn du Themenwünsche hast, meld dich bei uns. Wir machen diese Sendung ja nicht einfach nur für uns, weil es uns so Spaß macht, sondern ja auch für euch da draußen. Insofern, gebt uns Feedback, sagt uns eure Meinung. Wir können dadurch nur besser werden.
Ja, vielen Dank auch von mir fürs Zuhören. Das ist was aber wirklich für heute. Christian hat mich sehr gefreut.
Tristan hat mich ebenfalls gefreut.
Und beim nächsten Mal geht es um
die WhatsApp-Apokalypse. Wir schauen uns das Unternehmen Facebook an.
Das war Online-Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Allner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com.
Hallo, ich bin Martin Tetzlaff vom Sportpodcast Plattsport. Am 23. Februar finden vorgezogene Bundestagswahlen statt. Und es ist entscheidend, dass du wählen gehst. Denn die Zeiten sind ernst und es steht viel auf dem Spiel. Antidemokratische Kräfte bedrohen unsere Freiheit, wie zum Beispiel auch die Möglichkeit zu haben, einen Podcast wie diesen zu produzieren, den du jetzt gleich hören wirst. Damit wir weiterhin in einer freien und toleranten Gesellschaft leben können, ist es wichtig, am 23. Februar nicht zu Hause zu bleiben, sondern wählen zu gehen und einer Partei deine Stimme zu geben, die mit unserem Grundgesetz übereinstimmt. Es ist wichtig für dich und uns alle, dieses hohe Gut des Wahlrechts wahrzunehmen. Darum gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.